Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix. Das ist quasi eine Live-Produktion, oder?
Fast schon, ne? Also es wird irgendwie so von Aufnehmen bis Senden 2 Stunden oder so. Ich kann heute nicht jeden Röpser und Pupser rausnehmen, weil ein bisschen
so viel Zeit ist nicht.
Denn eigentlich würden wir jetzt veröffentlichen, aber wir haben es noch nicht geschafft zu produzieren. Und ich muss auch noch Videos schneiden für den Adventskalender der Webweinschule, den ich jedem empfehlen will, der
muss,
noch
darfst,
ganz
kannst,
viel
sollst.
Verkostungen sehen möchte. Wir verkosten rote und weiße Randrebsorten. Wer Lust hat, jeden Tag eine neue Folge im Adventskalender der Webweinschule auf YouTube.
Und es ist sehr lustig.
Ja, finde ich auch. Wobei wir fairerweise sagen müssen, dass Anja faul spielt, ununterbrochen.
Wieso?
Weil
sie spielt faul.
Naja, weil, sehr schön. Also die Randrebsorten funktionieren natürlich einfacher, wenn du sehr typische oder sagen wir sogar klischeehafte Vertreter nimmst, weil wir haben die ja so selten im Glas, teilweise auch noch nie.
Ja.
Also Siegerrebe, Faberrebe. Haben wir übrigens alle mal im Glas gehabt als Federweißer, weil 3/4 davon wird zu Federweißer verarbeitet. Ortega, ähnlich, da schmeckt es natürlich anders. Und wenn du jetzt anfängst, was hatte sie jetzt, was kommt morgen? Also die letzten beiden sind die härtesten. Eine Orange-Huxel, ja, wo ich so denke, also 99% werden zur Auslese verarbeitet. Und ja, auch sehr gut, sogar Klaus-Peter Keller macht eine Huxel-Auslese, diese Pius-Bären-Auslese. Und danach kommt ein, das ist der absolute Knaller von Daniel Thehn, 2008er, was ist das, ich glaube Siegerrebe im Barrique gereift, aus der Schatzkammer, haben die noch im Keller gefunden, ja, 13 Jahre alt, ja klar, haben wir sofort gesagt, ja, Sieger, logisch. Ne, also und das ist, also da spielt sie schon Hardball mit uns. Sie hat uns am Anfang, hat sie uns ein Leckerli gegeben, da hat sie uns ein von Stefan Steinmetz südliche Weinmosel, ein Cremant Mosel aus Elbling. Den haben wir natürlich auch entsprechend erkannt, aber danach kamen nur noch krasse Dinger. Und ich echt ganz brav, weißt du? Also Rieslaner, Spätlese vom Bürgerspital, also ganz, und die haben 4 Sekunden gebraucht, haben sie gesagt, Rieslaner. Ne? Der Kerner war nicht ganz trocken, weil Kerner eigentlich nie ganz trocken ist in Deutschland. Also in Südtirol wird er trocken ausgebaut, aber in Deutschland, der war nicht ganz trocken. Der Elbling kam von den Winzern Meißen, also von der Genossenschaft, so ein Leichtwein.
Also wirklich brav.
Und ja, der Würzer war der Orange von Post, den hat sie, glaube ich, sogar schon bei mir im Glas gehabt. Den haben die natürlich, der ist heute gerade dran. Den haben die auch genagelt und so. Ne? Also alles typisch. Das Einzige, der letzte Wein, den ich bringe, der ist mal untypisch. Ansonsten nur super typische Bilderbuchweine sozusagen. Und ich kann schon sagen, bei den Roten ist das nicht besser geworden, weil wir haben das zwar in 2 Tagen gedreht, aber ich habe dann, nachdem sie uns beim ersten Mal echt so reingelegt hat, habe ich nicht jetzt neue Weine bestellt. Ich hatte da auch für die Roten schon sehr viel typisches Zeug dann bestellt. Aber insofern sind wir dieses Mal chancenlos, weil wir kriegen die Exoten.
Okay, also wirklich faules Spiel.
Würfeln wir einfach mal los hier, wie wir das hier machen. Ich habe eine 3. Und du eine 2. Ich darf mal wieder anfangen. Ich
glaub, das hatten wir jetzt zweimal nicht oder dreimal?
Nee, ja, ich glaube auch.
Am frühen Morgen ein feines Geräusch.
Wir trinken Nunat 2020 von Bini Grau, ein populärer Weißwein aus Mallorca. Mehr dazu nachher. So, mein Lieber.
Ja, zum Wohl.
Ja, zum Wohl. Guten Appetit. Gutes Frühstück. Guten Appetit. Wir nehmen unser Frühstück hornflüssig. Meine Lieblingsfilmzeile in dem Zusammenhang ist Michael Douglas in Black Rain, kommt irgendwie rein, ist total sauer und Andy Garcia sagt zum Barkeeper, leg ihm eine Scheibe Käse auf den Whisky, er nimmt sein Frühstück heute flüssig. Man muss sich dann bei solchen, bei so mancher Produktion hier, denke ich dann immer, wenn wir morgens um 9 oder so hier sitzen.
Schön. Das mit der Scheibe Käse finde ich auch geil. Herrlich.
Aber es war ja ein ganz leckeres Frühstück, ne? Ganz zurück, alles auf Anfang. Ich muss noch mal ein Thema aufgreifen, das in der ersten Folge dieser Staffel Thema war, da kam ich frisch aus Wiesbaden wieder und wir haben darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen teilweise sind bezüglich Wein, auch zwischen Profis bei ein oder gleichen Verkostung. Und wir haben über ganz viele Dinge gesprochen, was kann man erwarten von den Leuten und was nicht. Und ist das jetzt eigentlich gut oder nicht gut, wenn die Leute sich einig sind und. Und ich hatte das ja damals schon eingekürzt, damit es nicht 2 Stunden sind. Und eine Sache, die ich da weggelassen habe, die aber immer wieder kommt als Frage ist, ja, gibt es denn nicht so eine gewisse mindestobjektive Weinqualität bei solchen Weinen? Ja, wenn also jetzt, ist es völlig egal, ob das Wiesbaden ist oder eine Anteprima Barolo oder sonst wo oder auch die Primärkampagne in Bordeaux. Klar, dass man unterschiedliche Vorlieben hat, dass man dieses lieber mag oder jenes lieber mag, klar, aber es muss ja nun, das sind ja alles GGs, da muss es doch so eine gewisse Grundtenor geben. Also dass da jetzt eigentlich, dass einer jetzt sagt 83 Punkte und der andere sagt 93, das ist ja nun ein bisschen sehr weit. Das ist ja, ist das noch mit persönlichen Vorlieben zu erklären? Und ich habe da lange drauf rumgedacht und ich habe auch lange gedacht, es gibt sowas wie eine gewisse Grundgesamtheit. Ich habe immer gedacht, also jedes GG, das zu Recht durch die Anerkennungsprüfung geht, ist schon mal 90 Punkte wert. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, das auch vernünftig zu beantworten, desto mehr kam ich zu dem Schluss, ich weiß nicht. Okay. Und um das zu erklären, muss ich heute auch mal über Frauen reden. Heute ist der Tag des dünnen Eises, ich sag's dir.
Ehrlich? Ach, das ist ja schön und ich bin raus. Das ist super.
Ich höre. Dass ich über Frauen rede, hat aber auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Männer es in dem Bereich nicht bringen. Wir müssen nämlich über Supermodels reden. Im Moment geht eine Ära zu Ende, die gerade anfing, als ich jung war, nämlich die Ära der Supermodels. Ja, ich sag mal, die neue Ära ist die Ära der Influencer, aber die Ära der Supermodels, da gibt es sogar ein Startdatum, 2 Startdaten sozusagen. Das eine ist der August 1988, als Peter Lindbergh US Vogue ein legendäres Foto von 5 jungen Damen in weißen Oberhemden gemacht hat. Die Damen waren Estelle Lefebvre, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista und Tatjana Partitz und Christy Turlington. Sorry, es waren 6 junge Damen. Aber, und das Ganze passiert in Santa Monica, aber richtig rund ging es eigentlich dann im Januar 1990, als er feststellte, dass diese Fotos, von denen er in seinem Leben dann noch eine ganze Menge geschossen hat, Peter Lindbergh war ein Deutscher,
Hat er
für die britische Vogue ein Cover gemacht, ist einfach nur mit denen vor die Tür gegangen, vom Verlagsgebäude. Und da hat er eins gemacht mit Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Partitz, Christy Turlington und Linda Evangelista. Und man sagt eigentlich, das 1. Januar 1990 ist der Start des Kults um die Supermodels.
Ja. Das ist ein sehr sympathischer Typ, wenn ich das einwerfen darf. Ich habe ihn 2-mal getroffen, irgendwie so sehr sympathisch, unglaublich.
Und in meiner Jugend, also das war wie gesagt 1990, da hatte ich schon Abitur gemacht, aber 88 war ich noch dabei. In meiner Jugend war es tatsächlich so, dass auch die Leute, die sich eigentlich mit anderen Dingen beschäftigten, trotzdem diese Supermodels kannten. Und ich sag mal, auch die Generation, der ich heute angehöre, also damals meine Mutter oder sowas, kannte zumindest Claudia Schiffer. Und also die 3 berühmtesten waren Naomi Campbell, weil sie immer ihre Assistentin verdroschen hat, irgendwie auch schräg, ne? Also, und weil sie so ein aufbrausendes Temperament hatte, die Frau kannte jede Arrestzelle aller internationalen Großflughafen dieser Welt von innen, weil die bei jeder zweiten Passkontrolle irgendwie durch die Decke ging. Cindy Crawford, vor allem, weil sie 1991 Richard Gere geheiratet hat, den damals Sexiest Man Alive, den Schauspieler, und die beiden sozusagen Brangelina 1.0 waren. Also die waren
das Beste, was man kriegen konnte.
Das Beste, was man kriegen konnte. Der hübscheste, er galt als der hübscheste Mann der Welt, sie als die hübscheste Frau. Und Claudia Schiffer, weil Muse von Karl Lagerfeld und. So, das waren eigentlich so die berühmtesten, die saßen alle mal bei Wetten, das auf der Couch. Ja. Also deswegen kannte sogar meine Mutter, an denen kamst du gar nicht dran vorbei. Und wenn man damals eben sich mit Freunden, also Jungs natürlich vor allem, unterhalten hat, dann hatte auch jeder so seinen Favoriten. Ne? Also vielleicht bis auf die Jungs aus der Latein-AG, aber selbst die kannten irgendwie Claudia Schiffer. Wobei Frau Schiffer ist ein Jahr jünger als ich, die waren in den 90ern noch nicht dabei, die kam glaube ich dann, in den 80ern noch nicht dabei, die kam erst Mitte der 90er oder sowas dazu. Unabhängig davon, wie das denn so ist bei Pubertären, kann man natürlich auch schon mal sagen, habe ich bestimmt auch schon mal so gesagt, dann, oh, Claudia Schiffer ist total hässlich. So nach dem Motto, bloß weil man selbst vielleicht kein Faible für Blondinen hat. Ja. Und so in der Pubertät war das vielleicht noch okay, aber schon an der Uni eigentlich war es so, wenn du dich dann hinstelltest und sagtest, dass eine Frau, die von ungefähr 500 Millionen Menschen auf der Welt als schönste Frau der Welt verehrt wird, hässlich sei, bloß weil du vielleicht nicht auf Blondinen stehst, dann bist du raus. Dann bist du nicht diskursfähig. Dann bist du quasi auf Streit aus. Dann wird es still. Dann warten die Leute mit der Fortsetzung der Diskussion, bis du gegangen bist.
Stimmt. Ist was dran.
Und der schon wieder. Deswegen dachte ich, ja, also ich bin auch in der Lage, ich wäre auch als Juror in einem Schönheitswettbewerb in der Lage, einer blonden Kandidatin zum Sieg zu verhelfen. Also so neutral bin ich dann schon. Und deswegen würde ich auch immer denken, man kann eben auch erwarten, dass man so jemanden dann nicht als hässlich bezeichnet. Das ist Krawall, dann bist du raus. Und ich glaube, um mal zurückzugehen zum Wein, wenn jetzt jemand sagt, das ist Plörre, ja, bei einem GG, bloß weil es ihm nicht sogar, das, dann bist du auch raus. Dann bist du auch wahrscheinlich irgendwann deinen Sitz da los. Ja. Aber leider, ich dachte, damit wäre das gelöst, das Thema. Jetzt haben wir die begradigten Nasen. Ja, jetzt haben wir also Leute, die sagen, wenn ich sehe, dass seine Nase begradigt ist, dann habe ich Schwierigkeiten, weil ich mag nur so diesen natürlichen Typ. Mhm. Und da kann man es wunderbar mit Wein vergleichen, weil ich würde es mal so sagen, also neue Holzfässer sind die Silikonkissen der Weinwelt und Restzucker ist das Botox. Ja? Und da gibt es sehr Unterschiede. Da gibt es ja Leute, die sagen sofort, oh, Silikonbrüste gehen gar nicht. Aber es gibt auch alle Nuancen. Ja, also während ich bei wohlgeformten, vielleicht nachgeholfenen Dekolleté jetzt noch nicht so, als ich gelernt habe, dass der Latino-Sänger Ricky Martin Arschbackenimplantate trägt, ja, da war sein Gejodel auf einmal nur noch das zweitgrößte Problem, das ich mit ihm hatte. Auch eine Ikone der Schwulenwelt mit dem Hüftschwung und so weiter. Und dann kommt einer und sagt, übrigens, der Hüftschwung schick und gut, aber das ist Silikon. Ja. Da sag ich, what the fuck? Mhm. Ja, also ich bin da auch nicht, und das ist eben kein reines Männer- oder Jungs- oder Mädels-Ding. Also außer Markus Schenkenberg hat es ja nie ein männliches Supermodel gegeben, über das wir hätten reden können. Also dass Menschen wie ich kennen, du kennst wahrscheinlich mehr, weil du Fotograf bist.
Ja, aber Markus Schenkenberg als bei Mann auch.
Das ist alles. Ja, mehr ist genau, da nicht. Ja. Und deswegen haben wir jetzt über Frauen geredet. Wenn wir den Leuten jetzt zugestehen, ja, geht gar nicht, ich brauche das natürlich oder sowas, dann wird der kleinste gemeinsame Nenner schon ziemlich klein. Okay, dann also bitte kein schmeckbares Holz und kein Zucker. Ja, aber haben wir dann vielleicht einen? Und dann ist mir noch eingefallen, und jetzt killen wir den Gedanken langsam. Wenn ich jetzt also Riesling ist eine globale Geschichte.
Ja.
Zum einen wächst auch in Westaustralien und in Österreich und in zwei, drei anderen Ecken der Welt mittlerweile hervorragender Riesling. Oh, mittlerweile und Österreich, muss ich vorsichtig sein, das sind ein paar Hörer. Schon immer in Österreich, mittlerweile auch in Westaustralien. Finger Lakes, Upstate New York und so weiter. Und dann sitzen auch in Wiesbaden Leute aus allen Ecken der Welt oder sogar, wenn du aus Deutschland kommst, aber du hast gerade 5 Monate lang keinen Riesling getrunken, weil du für eine Redaktion arbeitest, die wirklich nur Wiesbaden covert und vielleicht noch die Mainzer Weinbörse und dazwischen ist halt nichts, dann bist du ja auch so ein bisschen wie ein Alien. Und da habe ich ihm gedacht, wenn ich jetzt als Juror in einem Schönheitswettbewerb eingeladen werden würde nach Macau, ja, so ein schönes Casino in Macau, verlassen wir mal den Sexismus, kommen wir mal so langsam zum Rassismus, ja, also asiatischer Schönheitswettbewerb mit asiatischen Teilnehmern, ne, im Ernst, wenn jetzt irgendjemand irgendwas Rassistisches findet, möge er mir bitte eine Nachricht schicken, weil ich glaube, da kann ich noch viel lernen, was heute geht und was geht nicht, oder nicht geht.
Müssen wir irgendwie gendern eigentlich mal langsam?
Nee, das müssen wir nicht.
Das
bleibt jedem, glaube ich, selbst überlassen. Ich mache das ja, wenn es sich anbietet. Also wenn ich, was weiß ich, was Winzer und Önologinnen oder sonst was, also das so Mischform mache ich manchmal. Ich muss mal kurz Kehle befeuchten.
Trinker und Trinkerinnen nennen.
Trinkende,
so wie ich gerade. Trinkende, das ist super.
Wenn ich jetzt,
Macau.
Genau, ich bin in Macau und sagen wir mal, alle Teilnehmer, und jetzt kann das ruhig ein schöner Wettbewerb für Männer sein, ist völlig wurscht, sind Ost- und Südostasiaten.
Hm.
Und ich bin jetzt also da Gastjuror, dann würde ich diese Leute ganz normal nach meiner Wahrnehmung,
Schema dann bewerten, ja,
nach meinem Schema bewerten. Und ich glaube, es ist nicht rassistisch zu sagen, dass ich diese Menschen exotisch aussehen finde, weil ich sie nur selten sehe.
Klar.
Und was ich wirklich nicht machen würde, ist sagen, na, du bist zwar ein ganz hübscher, aber du siehst mir ein bisschen asiatisch aus, weil erstens wäre das wäre wirklich rassistisch und zweitens wäre das so, als würdest du in einem Tomatenwettbewerb sagen, diese Tomate ist zu rot. Also das ist ja Quatsch. Ich meine, wenn ich in einem asiatischen Schönheitswettbewerb bin, würde ich ja auch irgendwie denken, das ist jetzt kein Killerkriterium. Wenn man aber den deutschen oder europäischen oder internationalen Medien glauben darf, dann ist die häufigst georderte und ausgeführte Schönheitsoperation in Ost- und Südostasien die Angleichung der Augenform an europäische Vorbilder. Ich glaube, Schlitzaugen sagt man nicht mehr. Ich glaube, das ist rassistisch. Man nennt das jetzt, glaube ich, Mandelaugen.
Oh, okay.
Man möge mir das jetzt bitte verzeihen, wenn ich da was durcheinander bringe. Das ist echt ungesagt. Also die Angleichung von Mandelaugen an Rundaugen. So, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, die Augen sind aber ein bisschen spitz oder ein bisschen mandelig oder sowas. Ganz im Gegenteil. Aber wenn diese Presseberichte stimmen, dann würden meine ganzen asiatischen Mitjuroren sagen, was fällt der denn da für Urteile? Die ist doch total schlitzig sozusagen. Ja, das geht doch gar nicht. Bei denen würde das dann, also da wäre mein Urteil ein Fehlurteil, obwohl ich ja vielleicht dann sogar auch noch denke, dass ich gerade in deren Welt unterwegs bin. Wein. Ja, Riesling. Jetzt kommt also einer mit vielleicht australischen Wurzeln und hat diese australischen, mit diesem häufig so ein bisschen verbranntes Gummi, kennen wir so. Ja, ja. Und völlig anders gepolt. Und der findet jetzt vielleicht diesen Restzucker total attraktiv, weil dadurch, dass die nicht so viel Säure haben, haben die auch nicht so viel Restzucker, dann auch aus Fingerlakes und so. Die sind im Schnitt sind die ein bisschen trockener. Und was bleibt dann übrig vom gemeinsamen? Gar nichts. Da bleibt gar nichts übrig. Ja, also das, worauf wir uns einigen können, ist, es hat zwei Arme und zwei Beine, ja, und alle Augen, und es schielt nicht und die Nase ist nicht gebrochen.
Kein Buckel,
die Nase ist nicht gebrochen, ja. Und was weiß ich. Ja gut, das können wir dann noch machen. Aber dann sind wir bei 84 Punkten irgendwo. Ja. Und dann kommst du wieder an den Eingangs- oder Ausgangspunkt. Ja, was ist denn, also 84 Punkte ist ja kein GG.
Nee.
Also das heißt, wir können uns am Ende wahrscheinlich noch nicht mal flächendeckend drauf einigen, ob das jetzt zu Recht GG ist.
Oder nicht.
Oder nicht.
Okay, ja.
Das ist ziemlich wenig.
Das ist
verdammt wenig. Und noch schlimmer wird es natürlich, wenn du dann Weine ranziehst, die hier dann nicht so oft getrunken werden. Also wenn wir jetzt das gleiche mit Barolo machen würden, den wir eben nicht mit der Muttermilch aufgesaugt haben.
Ja,
und dann haben wir noch die unterschiedlichen, die auch noch die vor Ort unterschiedlich beurteilten Fragen mit Barrique oder großes Holz und Pigage mit Carajo oder lieber ganz samt und so weiter. Also kannst du vergessen, ist ein frommer Wunsch.
Na schön.
Lass uns über diesen Wein reden. Hat der Botox oder?
Den haben sie ein bisschen schön gespritzt. Nein, der ist schön. Ist ein bisschen knarzig, also der ist schon ordentlich trocken, finde ich.
Ja.
Ja. Ja. Und hat halt auch ordentlich Zug hinten raus. So eine zupackende Säure hinten draus, das finde ich.
Ich glaube eher, das ist Gerbstoff. Ich glaube, das ist, also was du sagst mit Knarze, ich glaube, das ist eher so ein bisschen Gerbstoff als viel Säure. Aber das ist nur so ein erster Eindruck.
Ist weiß, klar.
Ist weiß, klar. Ja. Hat jetzt die richtige Temperatur.
Mhm. Ist für diese Uhrzeit sehr angenehm zu trinken. Hat auch eine, trotz dieser Knarzigkeit, trotzdem eine Leichtigkeit, ja. Aber ist nicht einfach. Also ist kein ganz einfacher Wein, sondern hat. Ich wäre jetzt bei, wenn wir bei den Punkten bleiben, wäre ich so bei 92. Hm. So. Wenn man also, das mal so. 92, 93, ja 92. Ja. Ich bleibe bei 92, 93.
Ja.
Also, mag das gern.
Ja. Also die.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist.
Hm. Ja, es ist auch, glaube ich, so, es ist weder dein Beuteschema ist es schon, aber es ist nicht so dein Terrain. Es ist, also was wir noch sagen müssen, Silikon ja, Botox nein. aber das ist jetzt auch, das sind keine Arschbackenimplantate, sondern das ist also ganz dezent auf Körbchengröße B, sehr, sehr gut modelliert sozusagen, mit anderen Worten. Ein Teil des Weines ist in Barrique ausgebaut, auch in 9. Röstzucker hat das, glaube ich, gar nicht. Und zwar der Chardonnay-Anteil ist in Barrique ausgebaut. Es ist eine Cuvée aus, und da gibt es unterschiedliche Quellen, das ist nicht so ganz, aber ich nehme mal an, es sind 60% Prensal oder Prensal Blanc, Prensal Blanco.
Okay.
Vor Ort Prensal Blanco. Und 40% Chardonnay, und der Chardonnay ist im Barrique ausgebaut. Der Prensal stammt von 60 bis 70 Jahre alten Reben oder 80 Jahre alten Reben.
Prensal kommt, ist.
Das ist, habe ich jetzt nicht mehr geguckt, ob es autochton ist. Wir sind auf Mallorca.
Okay.
Und ob das autochton ist, glaube ich nicht, weil sie Prensal Blanc schreiben.
Okay, dann wäre
ja. Wir wären nur Blanco, oder? Es gibt einen mallorquinischen Dialekt, in dem auch Blank gesagt wird. Das kann natürlich, was weiß man dann immer nicht.
Okay, aber
Mallorca, ich würde sagen, wenn sie Blanc sagen, ist es vielleicht auch eine im gesamten Mittelmeerraum und auch in Frankreich vorhandene. Das habe ich jetzt nicht mehr gegoogelt.
Habe ich noch nie im Glas gehabt.
Prensal, nee, habe ich auch noch, glaube ich.
Nicht sichtbar sozusagen.
Nicht sichtbar. Ich habe meine Weinprobe auf Mallorca gemacht. Na, insofern habe ich ihn wahrscheinlich doch mal im Glas gehabt. Ja, aber. Bini Grau heißt das Weingut, sitzt in Biniali, ist 10 Hektar groß, 60 bis 70 Jahre alte Reben, natürlich nicht beim Chardonnay, es funktioniert nicht. Sie machen auch einen roten, da ist Obak, da ist auch ein bisschen Cabernet und Co. drin, und vor 70 Jahren hat keiner Cabernet oder Chardonnay auf Mallorca angepflanzt. Nee. Also ich nehme mal an, dass die autochthonen Sachen sind alte Sachen, und dann haben sie ein bisschen was Neues dazu gepflanzt. Die beiden Cousins, die das machen, gehören zu einer Familie, die auf Mallorca seit Generationen Wein macht, die beiden aber nicht. Also der eine ist, glaube ich, sogar noch Direktor der örtlichen Sparkasse und macht dann nach Feierabend immer mit, und der andere macht ein bisschen mehr, es sind auch nur 10 Hektar.
Okay.
Und,
aber 10 Hektar für Mallorca sind jetzt auch nicht so ganz klein, oder?
Naja, die Insel ist schon ziemlich groß. Also ich glaube, ja, das ist jetzt für mallorquinische Verhältnisse relativ. Nunat heißt der Wein. Ich hole die Flasche jetzt gerade nicht.
Nochmal, Nunat.
Nunat, N-O-U-N-A-T.
Okay.
Und die Geschichte, warum überhaupt? Das ist nochmal ganz wichtig. Achso, ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe ihn heute Morgen wirklich auf nüchternen Magen probiert, aber korkt und ihn ein bisschen geöffnet, damit er ein bisschen Luft hat. Er ist ein bisschen schnapsig. Also 14 Alk steht auf dem Etikett. Ich habe auch Händler gefunden, die 14,5 sagen. Wenn die dann nach Datenblatt eintragen, kann das durchaus sein. Wir haben schon mal gesagt, man kann auch 15,02 nach EU-Recht locker als 14 deklarieren, wenn man sich noch die Labortoleranz zieht und Co. Ich sage nicht, dass er 15,02 hat. Ich sage nur, ich glaube, dass er sich den 14 von oben annähert, nicht von unten.
Okay.
Was ist das, was mich vorhin ein bisschen gestört hat? Jetzt so beim Schnacken?
Das geht.
Geht das gut.
Also den Alkohol ist jetzt gar nicht so...
Nee, ist ja nicht mehr so schwer.
Nee.
Ist ja nicht mehr. Aber vorhin so ganz konzentriert auf nüchternen Magen.
Verstehe ich.
Morgens dachte ich, wow, das hat Bums.
Morgens um 6.30 Uhr mit dem Glas Weißwein an der Lippe. Ja, verstehe, dass das Bums hat.
Genau, das Problem ist aber vor dem Sport und dem sollte man auf den nüchternen Magen machen, sonst läuft einem dann nachher das Müsli aus der Nase. Was wollte ich sagen? Ich lüge. Achso, Mauritz. Herzlichen Dank, Mauritz, für diesen Wein. Es gibt eine Sache, die wir nur sehr selten haben. Zum Glück. Weil wir, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren, ich glaube schon vor 3 Jahren, mal gesagt haben, dass wir das nicht so wollen. Ich muss das jetzt alles ganz nett formulieren. Das ist ja sowieso mit Happy End die Geschichte. Also, wir freuen uns übrigens auch über iTunes-Bewertungen. Das haben wir seit 3 Jahren nicht mehr gefragt. Wir haben auch schon, glaube ich, seit 3 Monaten keine mehr bekommen. Wir freuen uns über freundliche iTunes-Bewertungen.
Also los, zack, zack, zack. Stimmt.
Was wir machen, wir produzieren dieses Podcast auf eigene Initiative, mit eigenem Geld. Die Werbeeinnahmen könnten dieses Jahr eventuell die Kosten für die Weine aufbringen. Aber deswegen ist die Zeit noch nicht vergütet. Und stellen euch das kostenlos zur Verfügung. Was wir jetzt nicht machen können, ist auf Zuruf auch noch Weine kaufen. Deswegen, wenn immer, wir haben am Anfang manchmal so Leute gehabt, die gesagt haben, schenkt dem Sascha doch mal dies oder das ein. Das haben wir dann 1-2 Mal gesagt, dass wir das nicht machen.
Genau.
Und deswegen kommt das auch selten. Aber es hat ja nicht jede Folge gehört. Mauritz kam also so und sagte, schenkt doch mal den Nunat ein. Und dann habe ich gesagt, da beantworte ich immer ganz freundlich, da habe ich einen Textbaustein in meinen Unterlagen, einen Textbaustein. Also wir machen das jetzt tatsächlich alles und tun und so, aber wenn wir jetzt auch noch anfangen, Weine zu kaufen, so auf Zuruf, dann wird es Selbstaufgabe. Das machen wir nicht, aber wenn jemand das wichtig ist, dann soll er den halt kaufen oder er soll den Winzer fragen, ob der uns den schickt oder so.
Ja, ja.
Er soll uns vorher unbedingt fragen, weil wir wollen gerne mitreden, was wir...
Genau, ja, das stimmt.
Er hatte dann gesagt, hey, kann ich gut verstehen und ja, ich steige gern ein, ich würde den dann einfach an euch schicken lassen, wenn das was für euch ist. Und dann habe ich ihn gegoogelt, den Wein, und habe ich gedacht, naja, komm, so ein Chardonnay-Barrique-Anteil ist eigentlich wirklich dein Beuteschema. Mallorca ist nun wirklich für alle interessant. Habe ich gesagt, gerne machen. Kostet, glaube ich, 19 Euro oder Wein.
Okay, sehr fair.
Kann also auch jeder nachkaufen, wenn er das mag. Lohnt sich auch.
Finde ich auch. Also für den Preis finde ich
gibt es auch bei ganz vielen Ländern. Die exportieren davon relativ viel nach Deutschland.
Okay. Was ein
Wunder ist. Ne, also, Mauritz, vielen Dank. Der Wein ist sehr gut angekommen. Ja. Und für alle anderen, schreibt uns eine iTunes-Bewertung.
Eine gute.
So, du schenkst dir Wasser nach. Ich mache mal den hier und nehme einen Schluck und dann bist du dran.
So, ich bin der Zweite und Felix hat ja jetzt gerade schon von meinem Beuteschema gesprochen und eben da wir schon lange nicht mehr mein Beuteschema hatten bei mir raus, glaube ich, so richtig doll, machen wir das heute mal wieder. Wir machen mal sozusagen eine Neupflanzung ist es nicht, das stimmt nicht. Den Wein gibt es noch nicht lange, erst überhaupt seit 2015 ist jetzt der 2017er Jahrgang, ist von Chapoutier, heißt Neuf. Und ist das der Côte Rôtie? Und wir wollen mal schauen, was Felix dazu sagt. So.
So. Das ist jetzt ein Wein. Ach, aber erstmal. Dankeschön.
Zum Wohl.
Danke. Ein Wein, dessen Bouquet meine Nase erreichte, als noch bevor du dich gesetzt hast. Also wir haben immer darüber gesprochen, ob es aus dem Glas raus schwappt.
Ja, genau.
Jupp.
Hier schwappt es. Stellt euch quasi dieses Trockeneis.
Ja, genau.
Genau, so Trockeneis, was so rauswabert. So ungefähr sieht es jetzt gerade hier aus, nur in Duftform.
Nur in Rot.
nur in Rot und Duftform. Ich habe 2 Sachen. Gar nicht so lang, weil du willst ja nicht so viel schneiden. Mit einer Sache überfalle ich dich ein bisschen. Das kommt aber als Zweites. Mhm. War nicht Schlimmes, glaube ich. Und das Erste ist, dass wir letztens, da kann man noch mal, also ist man noch so ein bisschen vorteasern, ja, Felix nimmt mir den Würfel weg, weil ich wieder rumspiele.
Zu spielen, ja.
wir saßen bei meinem Geburtstag so schön zusammen und haben schön getrunken, alle miteinander und haben vielleicht schon mal sozusagen als Vorteaser für Ende des Jahres, kommt ja doch an Anfang nächsten Jahres, machen wir ja bestimmt wieder so unsere Best Bottles.
Best Bottles.
Ja.
Du machst deine Best Bottles.
Ich mach ja nie meine Best Bottles. Ich mach Best Bottles. Und wir hatten jetzt einen Wein, bei dem ich dachte, das wäre sozusagen das Beste. Es halt kam noch mal was drauf, aber dazu sozusagen später. Also ja, wir hatten einen Wein, der hat uns alle ganz schön abgeholt. Und das fand ich ganz schön erstaunlich.
Eigentlich vor allem uns beide.
Ja, ja, ja gut. Eigentlich
vor allem uns beide. Jacques Parent.
Ja, genau.
Ja, das war ein wirklich schöner Chateau Neuf.
Ein wirklich schöner Chateau Neuf. So 1999. Und das war wirklich, also stimmt, für dich und mich am allermeisten, das so wohl war. Der Rest der Trinker war nicht so.
Ich habe gerade eine Chateau Neuf-Probe hinter mir. Ja. Deswegen, ich war gerade sehr im Thema.
Wohl, also die anderen fanden ihn auch schon wirklich, aber uns beide hat er, glaube ich, am meisten abgeholt, ja. War, nämlich, ja doch, so kann man das schon sagen. Das war schon wirklich eine Augenweide von Wein. So fein und zart.
Genau, unaufgeregt
war unaufgeregt er. Und fein und zart, so überhaupt nicht das, was man in dem ganzen Wust sozusagen so erwartet und was man so denkt, dass wenn man Chateau Neuf hört. Das fand ich total schön, weil es ja jetzt wieder auf die Weihnachtszeit zugeht und wir wieder wahrscheinlich ganz viele Leute losrennen. Und ganz dicke Wuchtbrumm kaufen wollen und deswegen zu Chateau Neuf greifen. Oft stimmt das natürlich. Ja? Also gerade wenn sie im Supermarkt kaufen, dann wenn sie natürlich Weine kriegen, die zu ihrem Rotwild super passen.
Ja.
Ja? Aber es ist halt nicht immer so. Ja? Und das fand ich eigentlich total schön. Und es war ein sehr angenehmer Abend, den wir da verbracht haben, getestet, geimpft und geboostert.
Zum Teil,
nur damit man es nochmal gesagt hat.
Ja, und auch nur zu acht.
Und nur zu acht. Mit einer schönen, jetzt habe ich es übrigens auch, danke nochmal, ja, steht bei mir, hat jetzt schon einen Ehrenplatz, steht auf dem links, ich musste eine große Lampe raus, damit ich den Stecker frei habe, für meine Lavalampe.
Genau, ich habe eine Lavalampe mitgebracht, genau. Ich dachte, wenn wir ja mal Insta bei dir machen.
Dann genau, dann ist es wenigstens für alle so ein bisschen wie zu Hause bei Felix.
Die Insta. Genau, bei uns, er guckt gerade in die Ecke, bei uns ist jetzt das ist kleine weg. Selbstgemachte, so klein ist es ja gar nicht, das große selbstgemachte, also so Tiffany-Werkzeug gemachte, Knusperhäuschen mit Lampe drin.
Genau.
Die Lavalampe steht oben auf dem Schreibtisch.
Steht jedes Jahr da.
Das jedes Jahr wird das dann kurz ausgetauscht. Im Januar ist dann wieder die Lavalampe da.
Nur um das sozusagen schon mal kurz anzuteasern. Also ich freue mich dieses Jahr schon sehr auf die Best Bottle Nummer. Mhm. Da ist also sagen wir mal so, der Wein ist weit oben mit dabei.
Ja.
Aber nicht ganz oben.
Ja.
Obwohl das schon wirklich. Also der hätte definitiv die Chance gehabt, ehrlicherweise, finde ich. Ganz oben
ja, mit dazu. Ja, bei mir ist ja immer so, dass die, also ich habe jetzt ein paar Weine, die in diesem Korb sind. Das ist bei mir immer ein Korb.
Ja, ja.
Also ein Korb, die sind alle gleich viel wert. Das ist mir total egal.
Ja, es fällt mir nicht leicht, sozusagen. Nee,
ich muss einmal ganz kurz da kurz reinhaken, weil, also diese Probe, die ich gemacht habe, war diese israelische Probe. Gibt eine Geschichte im Blog dazu. Da ging es darum, dass immer ein israelischer Wein aus ähnlichen Rebsorten oder den gleichen Rebsorten wie Chateau Neuf gegen Chateau Neufs antrat. Genau. Und da gab es viel Diskussionen auch darum, weil jemand sagte, ich dachte, die können alle noch viel älter werden. Der israelische Wein war in einigen Jahrgängen schon so ein bisschen müde, aber die Chateau Neufs eben auch. Und da hatte dann jemand gesagt, habe ich euch nicht ordentlich zugehört. Wir haben mir mal gesagt, weil 5 bis 7 Jahre Entwicklungszeit, sagen auch die einschlägigen Literaten dazu. Und dann die guten ganz lang, die nicht so guten nicht so lang. Wir haben ja 99 gehabt, der Wein war wunderbar.
Aber ist auch das Teuerste, was man aus der Gemüt kriegen kann, ne?
Ich glaube schon, ne?
Ja.
Damals war das noch nicht so schlimm.
Aber auch schon teuer wahrscheinlich.
Auch schon teuer und jetzt kostet sowas 300 Euro oder sowas.
300 Euro, irgendwie sowas. Ja. Ich glaube 390 im regulären Jahr.
Genau. Aber selbst das hilft nicht, weil in dieser Probe waren jetzt auch 2, 3 Sachen, das war jetzt auch keine Laufkundschaft. Bei, wie heißen die, Clos du Cayou? Irgendwas, wo ich dachte, das gibt es doch nur in Bordeaux, die mit ihrer Reserve auch dabei waren und so, das ist auch schon so ein bisschen müde. Und ich sagte halt, da gab es eben 2 Neuner, die waren teilweise dann schon nicht mehr so dülle. Und andererseits waren andere Sachen, Bocastel war wahnsinnig gut. Also,
die sind leider echt oft sehr gut, ja. Also das,
man kann es nicht erwarten, 99,
genau.
Echt alt, der Wein war schwebend, dann hat er sich dann zwischendurch mal so, dass ich dachte, aha, guck, musst du jetzt austrinken. Und nach 10 Minuten und war er aber wieder da, wurde aber nicht frischer. Also wurde das ne, also nicht so, dass jetzt, aha, hat noch Luft und kann noch 30. Er ist in einem Zustand, in dem man einfach nicht mehr weiß, wie lange er hält. Also wer sowas hat und jetzt davon 3 Flaschen hat,
der muss
nicht alle 3 auf einmal trinken, aber der sollte schon 2 davon trinken.
Ja, finde ich auch.
Also,
Und da kann er sich einen noch mal packen für nochmal in 10 Jahren.
Wenn, oder die dann, so. Wenn der den Grätsche gemacht hat, ist halt schade.
Genau, hat er aber zweimal sehr gut getrunken.
Ja, also der war toll. Ja,
der war, fand ich auch sehr schön. Also freut euch auf die Best Bottle im Januar, wa? Ja, dann machen wir das wieder mit schönem Bild und so. Das ist ja dann.
Genau, wir müssen ja vorproduzieren. Wir machen dieses Jahr keine alkoholfreien Folgen, sondern wir produzieren das irgendwie vor.
Weil ihr alle immer nicht so viel zuhört.
Ja, ich habe einige der schönsten Geschichten, die ich erzählt habe, ja. alkoholfrei erzählt und keiner gehört.
Unglaublich. Aber man sagt, machen wir nicht mehr.
Machen wir nicht mehr.
So, zweite Sache, bevor wir zu dem Wein kommen. Damit überfalle ich dich jetzt ein bisschen.
Erzähl mal.
Das ist mir eingefallen. Also erstmal ist hier draußen wieder, also bei uns schneit es.
Ja.
Ja. Und da liegt ganz schön viel Schnee und es ist seit Tagen ganz schön kalt.
Ja.
Und in diesem Zusammenhang fällt mir mal auf, dass das Jahr schon wieder sozusagen zu Ende geht.
Mhm.
Und im letzten Jahr hat es nicht so richtig gut geklappt mit unserer Aktion.
Oh, Charity.
Ja,
stimmt.
Und ich würde, wenn du gar nichts dagegen hast, würde ich die Charity diesmal quasi einmal vielleicht auf die Arche ziehen.
Arche. Auf die Arche?
Arche, Kinder.
Ja.
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 Und würde, weil es jetzt wieder Ende des Jahres ist, würde ich mal sagen, also... Wenn du Lust hast, mach mit. Ich würde schon mal einfach aus der Linkshaus, weil ich gerne ein bisschen was hätte, würde ich 2 Flaschen zur Versteigerung einstellen sozusagen, die bei uns ankommen. Ich würde einmal, weil ich möchte, dass ein bisschen was zusammenkommt. Arsche, auch ein christlicher Träger übrigens in dem Fall. Und ich habe heute Nachmittag einen Termin, deswegen, ich habe schon öfter was für die gemacht und die kümmern sich halt hervorragend um gerade Kinder in ganz Deutschland.
Ja. Ne?
Also sind nicht nur Berlin, sondern sind inzwischen seit in ganz Deutschland unterwegs und kümmern sich hervorragend um Kinder, denen es, sagen wir mal, nicht so gut geht wie unseren.
Ja.
Ja, da sind sie sehr, sehr hinterher und sehr bemüht und leben halt auch komplett von Spendengeldern und machen das ja schön. Die SOS-Kinderdörfer sind natürlich genauso wichtig, ohne Frage. Also
um Gottes Willen, da müssen wir
nicht mehr drüber reden.
Ich bin ja privat jederzeit engagiert, deswegen das ist ja kein Problem. Das war ja immer mein privates Engagement, dass ich da jetzt einmal einen Blindflug gemacht
habe. Ach, das fand ich immer, ich finde es ja super.
Machen wir Arche. Also du möchtest die Arche machen und du möchtest 2 Weine spielen.
Ich möchte 2 Weine zur Versteigerung anstellen und zwar würde ich einmal, und zwar wirklich nur, wir werden es nirgendwo anders posten, sondern nur hier in unserem Podcast, einmal eine 3 Liter... Schatzewasch 2009.
Wenn ich wüsste, mit wem ich die trinken sollte, würde ich die ja ersteigen.
Also, Asmatshauser Höllenberg.
Also Schatzewasch 2009, Asmatshauser Höllenberg ist ein wirklich guter Wein.
Hab ich dazu, wir sagen es einfach mal, habe ich wirklich damals 500 Euro für bezahlt.
Ja, ja, und ich sag dir mal ganz kurz, wie er bei uns in der 10 Jahre danach Probe abgeschnitten hat, denn er war, glaube ich, dabei. Gucken wir mal ganz kurz. Aber erzähl mal weiter.
Und als zweiter Wein einmal nur um die Gemüter ein bisschen mit anzuregen, nehmen wir einen 2018er Keller Absterde mit dazu.
Ja.
Ja, also ja. Ich glaube, das sind ja Sachen, die Sinn machen. Und ich würde mir natürlich wünschen, es ist übrigens nicht erlaubt, beide Flaschen zu ersteigern, sondern immer nur einer, auch pro Mensch sozusagen eine Flasche und nicht 2 Flaschen, sondern dass die dann wirklich an 2 verschiedene Leute gehen, die jeweils sozusagen ein Gebot für die jeweilige Flasche geben. Wie lange machen wir das, Felix? Machen wir die schon in einem 23?
Wir legen da jetzt noch was drauf. Weil ich habe meine Kellerliste ja nicht jetzt im Kopf. Also wir legen da noch was drauf. Wer die ersteigert und das gerne möchte und bereit ist, mit uns den Termin abzuhalten, der kriegt uns als virtuelle Moderatoren im Raum Berlin, sogar als echte Moderatoren, für das Event, bei dem er die 3 Liter Pulle killt.
Ja,
das gilt nur für die 3 Liter Pulle, nicht für den Keller.
Nee, der Keller nicht.
Den Keller kann man auch im Team trinken.
Genau.
Wurscht. Wir schalten uns dazu als auf Insta oder wir kommen vorbei. Moderieren das Event oder irgendwas. Also wir machen, was auch immer ihr wollt. Wenn ihr sagt, an dem und dem Abend, und wir machen das so rechtzeitig, dass wir dann auch am Start sein können. Vielleicht gibt es auch kein Corona. Also Corona wird es geben, aber keine Corona-Einschränkungen
mehr.
Dann kommen wir entweder und moderieren irgendwas oder wir machen das über Insta und singen euch ein Ständchen und erzählen alles Mögliche dazu.
Das klingt geil.
Das ist eine super Idee. Das ist, glaube ich, mal das, was ich dir jetzt so
super dazu anbieten kann. Super Idee, super
Idee. Weil du mich gerade auf den falschen Fuß
erwischt. Nee, verstehe ich. Deswegen habe ich ja gesagt, überrasche ich dich, aber das ist doch eine mega Idee. Das macht doch. Die Flasche ist groß genug, ehrlicherweise.
Ja, also sowas trinkst du ja nur, wenn du irgendwie Geburtstag oder sonst was hast. Guck mal hier, da ist es. Und mal ganz kurz schauen, wie war er denn? Pinot 2009. Habe ich da eine Tabelle drin? Ja.
Bin ich gespannt. Die
Probenliste nach Platzierung. Oh, hoffentlich ist er ganz weit vorn.
Der war schon ziemlich gut.
Ah, war gar nicht, aber war die Fischerhölle.
Ah.
Warum hat man denn die Fischerhölle? Ach so, weil die irgendjemand mitgebracht hatte.
Ich.
Okay, Fischerhölle war vorletzter Platz.
Das lassen wir mal. Lass mal
ich weiß aber, dass der 2009, dass sie hört, dass der Höllenberg 2009.
Deswegen war der damals auch so, der war damals auch extra toll. Die Preise sind irgendwie komisch, die machen die ja komisch je nach Jahrgang. Also nochmal geht es extra rauf, ohne dass sie den Wein umbenennen sozusagen.
Ja.
Also ein bisschen komisch, aber geiler Wein. Habe ich aus 2009 auch schon klein getrunken. Also wir fassen kurz zusammen. Aktion für die Arche. Zur Versteigerung stehen einmal eine Dreier, eine 3-Liter Flasche Assmannshauser Höllenberg 2009, zu der wir uns dann, wo wir dann sozusagen für den Abend gerne die Moderatoren sind, entweder live dabei oder per Insta.
Ja.
Das ist ein Package, was zur Versteigerung steht. Und das zweite Package ist eine kleine Flasche Keller Absterde 2018.
0,75. Und wir machen das bis Ende des Jahres, 31.12.
Das ist eine gute Idee.
Spielregeln.
Spielregeln, also, für die Gebote, müssen wir noch sagen.
An wen? An uns beide. Also uns beide, an blindflug@schnutentunker.de.
Das ist eine gute Marke.
Wir per E-Mail erstmal.
blindflug@schnutentunker.de.
Genau, dann kriegen wir das nämlich automatisch beide.
Genau.
Und dann haben wir ja, wenn wir die nächste Podcast-Folge veröffentlichen, nochmal 7 Tage, bis es soweit ist. Dann geben wir Zwischenstand. Und wenn wir dann, wenn es dann noch irgendwas anderes einfällt, wenn wir noch irgendeine Plattform entdecken, auf der wir das machen können oder sowas, dann würden wir das da bekannt geben.
Und der Fairness-Server ist das mit der E-Mail-Adresse super. Dann kommen nämlich für alle gleich und alle kommen immer bei uns beinahe. Super. Ja, finde ich gut. Sehr schön. So, gut. Wein.
Wein. Lecker.
lecker.
Ja, ja, nee, es ist mehr als lecker. Aber, also was rausgeschwappt ist hier an Aroma, ist witzigerweise gar nicht so viel Frucht, sondern vor allem Schuhcreme. Eine Schuhcreme-Ledergeschichte, weißt du, so diese animalische Geschichte.
Das stimmt, diese animalische, das stimmt.
Extrem, aber bei animalisch denken manche immer schnell an Stall und Brett und so. Nee, sondern wir reden hier wirklich über dieses Leder, Zeder, meinetwegen auch ein bisschen Zigarrenkiste oder so. Also dieses Urwüchsige, was mich dann immer direkt leider einschränkt in der Frage, wo könnte das herkommen. Aber ich habe mich jetzt mal darauf konzentriert, ob es mir geschmeckt hat. Es hat mir geschmeckt. Es wurde ein bisschen wärmer und dann hat er, ich muss mal kurz nochmal, bevor ich hier Blödsinn erzähle, dann fällt er auf, es gibt einmal Abzüge in der B-Note, weil er sehr milde Säure hat. Er hat, es wirkt extrem mild. Am Anfang ist das total schön mit dieser nicht fruchtigen Aromatik, die dir entgegenkommt, dann wenn er ein bisschen kühler ist, hat er auch einen schönen Zucht, er hat ein schönes Tannin noch, das Tannin ist sehr fein, es wirkt auch ein bisschen gereift, das Ganze wirkt ein bisschen gereift und gerade als ich so dachte, super Wein,
gab
es diesen Abzug in der B-Note, dafür, dass ich denke so, jetzt fehlt mir ein bisschen die Frische.
Ja.
Es fehlt die Frische und die Frische ist jetzt in diesem Fall nicht eine Frage von Reife, Alt, Jung, sondern in diesem Fall eine Frage von
Säure.
Was sagen würde, warmes Ja, aber er wirkt nicht brandig.
Nö.
Also, was wieder sagen würde, nicht so warmes Ja. Das ist ein Wein, den man wahrscheinlich besser bestimmen kann, wenn man so einen ganzen Abend einfach ein bisschen davon trinkt. Mal. Man kann den auch. Es gibt keinerlei Grund, den nicht zu trinken. Man ein bisschen trinkt und man überlegt, also jetzt funkt er hier so ein bisschen. Also, wir haben die Frucht zum Beispiel, das ist das Erstaunliche, da liegt überhaupt keine Fährte. Die Frucht ist eigentlich, also Kirsche, nein. Johannisbeere, Cabernet-mäßige Cassis, null. Oder so Syrah-mäßig geht ja auch mal so eine Cassis-Nummer. Ja. Nee. Brombeere, nö. Blaubeere à la Mourvèdre oder sowas. Ja, vielleicht, aber eigentlich nicht wirklich. Ist mehr so ein bisschen so Waldbeermarmelade, aber Marmelade klingt jetzt schon wieder schlimm. Ist ja total dezent, die Frucht. Die Frucht ist total zurückhaltend, aber ist nicht gezehrt.
Hm.
Ist nicht karg. Ne? Ist nicht geizig, sondern ist so einfach. Der ist vor allem auf dieser. Als ich früher mein erstes Verkostungsbuch hatte, habe ich.
Nicht lange her.
Ja, habe ich immer so eine Abkürzung gehabt. LZZT. Leder, Zeder, Zigarrenkiste, Teer, Tabak.
Okay.
Also so diese ganze. Mittlerweile. Das war so die Anfangsgeschichte meiner Sensorik. Mittlerweile finde ich, das ist falsch. Teer gehört da nicht rein. Teer ist da meistens eigentlich nicht drin. Also mittlerweile habe ich
Leder,
das raus.
Aber Leder, Zeder, sowas, das kann ich so ein
bisschen. Aber verstehen. Leder, Zeder, Zigarre, Tabak und so. Also wir reden hier dann eben über nicht mehr blonden Zigarettentabak, wie wir ihn gerne malen. Also das ist das Einzige. Ich finde ja so, weißer wilder Weinberg, wissen wir? Nur weißer wilder Weinberg, da bin ich auf der Zinne. Aber Tabak, da gibt es einen ganz klaren Unterschied zwischen Halfswarscheck, so als ehemaliger Raucher, der mal gedreht hat und so weiter, so, ne, zwischen Halfswarre und blond und so, irgendwie so irgendwelche holländischen, lustigen 5-Liter-Trommeln und Pfeifentabak oder sogar so Zigarre. Oder das sind schon, das kann man auch
Welten
und das kann man auch leicht. Also, Wir sind hier so in dieser Welt so ein bisschen unterwegs, die Frucht sehr zurückhaltend, dass der Gerbstoff noch da, aber harmonisch, wirkt nicht so holzig. Ich finde nicht, dass das so wirkt, als hätte das jetzt so viel Holz, dass es das nicht verdaut hätte. Vielleicht hatte es wenig Neues, vielleicht war es sowieso nur großes Altes, vielleicht ist es schon so alt. Aber wir haben ja neulich auch ein paar Sachen getrunken, die uralt waren und trotzdem noch ganz viel neues Holz hatten. Also die Idee, dass das nach 10 Jahren immer weg ist, davon habe ich mich auch verabschiedet. Also du merkst, ich mache viele Worte, das mache ich meistens dann, wenn ich keinen Plan habe. Das könnte alles sein.
Wächst auf Glimmerschiefer.
Glimmerschiefer. Was wäre das dann auf einige wenige Millionen Quadratmeter auf der Welt reduziert? Also Priorat würde in diesem Fall von der Weichheit gut hinkommen. Auch weil ich vorhin so mal Mourvèdre und so in den Mund genommen habe. In Frankreich weiß ich nicht, wo der Glimmerschiefer ist. Also außer im Elsass gibt es, glaube ich, nee, das ist anderer Schiefer.
Also der Winzer macht war, wir hatten den schon mal.
Ja, hier im Podcast.
Im Podcast, ja. Der Winzer macht wahnsinnig viele Weine, so Minimum 50 verschiedene.
Ach du liebe Zeit.
Das könnte Molitor sein, wenn man gleich mal denkt.
Pierre Clavel, nee, weiß ich nicht, aber so, ja, okay,
50. Oder 50, also so 50, weil er auch alles sehr klein parzelliert und den Wein gibt es überhaupt erst seit 2015.
Hm. Okay, dann bin ich ein bisschen enttäuscht, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich fand ihn jetzt so in Würde gereift.
Das ist 2017.
Okay. Nee, also wenn das jetzt nicht 10 Jahre alt ist, dann ist es ein bisschen vor der Zeit, finde ich. Wenn du mich gefragt hättest, was das ist, hätte ich gesagt, das ist 2009 oder sowas.
Wow.
Also ja. Gibt es nichts, was dich auf 2017, also wo ist die Frische?
Das stimmt.
Ja, also, das gibt mir jetzt, das ist der zweite Abzug in der B-Note. Aber der beeinflusst ja jetzt erstmal nicht den Genuss, den wir haben. Da geht es nur darum, würde ich das jetzt kaufen, etc., etc. Ne? Also, weil 2017, holla die Waldfee. Aber dann ist es auch großes Holz, oder? Weil es ist ja kein schmeckbares neues.
Nee, ist großes Ding, ja. Ja. Und ist Chapoutier.
Chapoutier, ja gut, okay, der darf 50 Weine machen, weil er hat 50 Weingüter.
Ja, den, aber es sind die Rheinseiten. Stimmt. Hat er. Ist aber ein Côte Rôtie und heißt Neve.
Ah ja.
Wir hatten lange nichts mehr, was sozusagen mein Beuteschema trifft.
Ja,
so, ja?
Und ja, das ist so, aber das trifft auch dein Beuteschema,
ja,
so mittelmäßig.
Ja, also es ist gut. Es ist sogar sehr anständig und trinkt das gern, aber das mit dem Alter ist tatsächlich, da ist was dran.
Ja. Also Chapoutier, für alle, die jetzt, ne, wenn die jetzt, die immer hier nach Kaufempfehlung suchen und sagen, ah, das klingt jetzt nicht so, wie ich komme, hat auch noch, das erste Weingut, was er hatte, was er vollständig biodynamisch gemacht hat, heißt, der Wein heißt Occultum Lapidae,
genau.
Domaine Bilao. Genau. Bilaud. Das ist das erste Weingut, was er komplett. Ich bin ja super Fan von Biodynamik. Ho, ho, ho. Es ist Weihnachten, da kann man, wenn wir gerade beim Weihnachtsmann sind. Aber im Ernst, also den gibt es zu Weihnachten häufig gerne auch mal im Angebot. Dass, dann, wenn das hier jetzt heute ausfällt als Kaufempfehlung, dann. Der ist übrigens auch sehr günstig. Der kostet, glaube ich, 15 Euro.
Ja, der Kleine gibt noch einen großen, aber ja.
Nee, der Occultum Lapidae.
Achso, der von
ja, Bilaud. Also das wäre dann.
Ich würde das auch kaufen.
Ja, weiß ich nicht, was kostet denn?
Zu viel.
Dann würde ich es nicht kaufen.
Also ich glaube dreistellig.
Dreistellig? Na, dann ist es raus. Dann ist es wirklich raus. Nein, es ist zu weich. Also was ist das Besondere an der Côte Rôtie? Es ist das einzige an der Rhone, wo man wenigstens mit viel Wohlwollen auch mal an Laserschwert denkt. Das hier ist das Kindermesser meiner Tochter. Nein, Entschuldigung. Nein, wirklich. Also ein toller Wein, aber ja, nein, aber verstehst du, deswegen, also ich zahle ja das viele Geld für die Côte Rôtie, weil ich hier noch so ein bisschen diesen super straighten Gedanken habe.
Ja.
Deswegen ja auch reinsortig. Syrah, das geht dann noch, je weiter nach Süden du kommst, desto weniger Syrah und unten in den Chateauneufs teilweise gar keiner mehr und du hast noch so ein bisschen Razor Sharp und Laser Focus, auch mit 14 Alk. Geht auch dann, das ist das Besondere. Das sind wir aber nicht. Also als Wein funktioniert das sehr gut, ja. Aber als Côte Rôtie und zahlen Sie bitte 100 Euro, funktioniert es dann nicht.
Bei dir so. Nicht so. Okay, gut.
Aber
bin mir noch nicht so sicher.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.